wenn es abstumpfen würde, dann würde ich meinen Job nicht mehr machen. Wenn mich das kalt lässt, an der Stelle, wo ich sage, das war's, das geht hier nicht weiter, dein Weg, dann muss ich den Job aufhören. Und das habe ich mir immer gesagt. Es ist immer wieder die Person, die da im Mittelpunkt steht. Ich denke, dass als Personaler du das immer vor Augen haben musst.
Das ist Ulrich Benzel, mein heutiger Gast. Er war zuletzt Personalvorstand beim Mutterkonzern der Steigenberger Hotels und davor Personalchef bei Hugo Boss und der Südwestdeutschen Medienholding. Die kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber man kennt die Süddeutsche Zeitung. Die gehört nämlich zu der Holding. Er ist seit fast 25 Jahren im Personalwesen und in dieser Zeit hat er unzählige Kündigungs- und Trennungsgespräche geführt. Und das hat uns jetzt auch zusammengebracht für den Podcast. Denn ich habe mich gefragt, er muss ja diese schlechten Nachrichten überbringen. Und er will den Menschen danach trotzdem noch in die Augen schauen können. Wie macht er das denn? Wie agiert er in so einem Gespräch? Wie bleibt er klar und gleichzeitig menschlich, hoffentlich? Und zeigt sich beim Abschied nicht vielleicht doch auch mehr über die Kultur eines Unternehmens als beim Anfang? Ich bin Peter Geide. Willkommen bei Talk Talk. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Peter.
Wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen, kann das sein?
Ja, das kann gut sein, ja. Leider.
Ich habe dich in guter Erinnerung gehabt, weil ich das Gefühl hatte von damals noch, dass man bei dir weiß, woran man ist.
Mhm, ja, dann habe ich vielleicht was richtig gemacht damals.
Würdest du das bestätigen? Bist du so ein Typ?
Na, ich will doch hoffen, dass das der Kern meiner Tätigkeit ist, würde ich sagen, dass Vertrauen eigentlich meine Währung ist, mit der ich arbeiten muss.
Und ja.
Das ist dann das Resultat, hoffentlich.
Im Vorgespräch hast du mir eine Zahl genannt und die hat mich dann auch so gepackt, dass ich dachte, da müssen wir jetzt auch mit anfangen. Du hast in den 25 Jahren, die du jetzt Personalwesen machst, 1500 Trennungs- oder Kündigungsgespräche geführt. Da dachte ich, wow, was für eine große Zahl.
Ja, ja. Das wusste ich natürlich vorher nicht, aber das ist ein Teil der Geschichte, die mich begleitet hat jetzt. Ja, richtig.
Wie hält man das aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es ist Teil der Geschichte auch von mir, dass die Erlebnisse in diesen Gesprächen vorher, in dem Gespräch und danach sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass das ein Stück weit dann mir ermöglicht hat, auch überhaupt vielleicht ein solches Resultat hervorzuholen, wie du es eben beschrieben hast von dir selber, als du mich erlebt hast. Und aushalten ist ja relativ, aber die Geschichten, die um diese einzelnen Menschen passieren, haben mich immer gepackt und gefesselt. Und dieses Interesse, glaube ich, hat dann auch dazu geführt, dass ich solche Gespräche führen kann.
Wir wollen ja heute auch drüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn man im HR-Bereich in so extremen Situationen, nennen wir es mal so, redet, kommuniziert, mit Menschen spricht. Wie würdest du denn so ein Trennungsgespräch beginnen?
Also das Gespräch ist ja von mir vorbereitet und für den, den es betrifft, in der Regel überraschend. Und insofern beginne ich das sehr klar und deutlich, ohne dass ich irgendwelche Geschichten vorher erzähle, wie toll alles war oder wie kompliziert vielleicht die aktuelle Situation ist, sondern komme direkt zu ihm oder ihr selber.
Ja.
Und beginne gleich mit dem Faktum, um das es geht. Ich würde nicht umschreiben, leider muss dies oder jenes passieren, sondern ich würde in der Regel umschreiben, es gibt eine Entscheidung, die basiert darauf, dass wir eine Veränderung vornehmen, in denen der Arbeitsplatz, den demjenigen gehört, wegfällt oder sich verändert. Und ich würde sofort sehr deutlich mit dem Anlass des Gesprächs beginnen und nicht drumherum reden. Denn in aller Regel sind auch Vorgeschichten ja dem betroffenen Mitarbeiter ja bekannt oder auch ein Gefühl schon vorhanden. Und insofern beginne ich sehr schnell mit der Tatsache selber.
also eher sachlich und nicht auf so einer menschlichen Ebene, die ja wahrscheinlich dann ziemlich schnell klebrig und irgendwie auch heuchlerisch werden könnte.
So ist das, ja. Also ich würde sagen, ich möchte authentisch bleiben in dem Gespräch. Das bedingt, dass ich nicht eine Show vorher mache, sondern dass ich direkt anfange mit dem Thema des Gesprächs selber. Und da habe ich natürlich die unterschiedlichsten Dinge auch erlebt. Und ich würde auch meinen, dass 25 Jahre, hast du selber gesagt, Peter, dass die Gespräche, die ich am Anfang geführt habe, anders waren als die, die ich heute führe. Selbstverständlich habe ich dazugelernt und Erfahrungen sammeln müssen auch, gute wie schlechte und schwierige.
Ja. Wie hast du sie denn am Anfang geführt und was machst du heute, naja, sagen wir mal, besser?
Ich würde sagen, damals habe ich sie instinktiv geführt und bin meinem Gefühl gefolgt. Das ist zwar ein Ratgeber, aber ich glaube nicht unbedingt immer der beste. Ich muss mich natürlich entsprechend vorbereiten auf die einzelne Person. Das heißt, ein Trennungsgespräch ist, glaube ich, eine der persönlichsten Gesprächssituationen, die es in einem Unternehmen gibt. Es ist vielleicht der Schlusspunkt, aber es ist eben etwas, was so direkt in die Persönlichkeit eines einzelnen Menschen hineingeht wie wenig anderes. Ich muss in dem, und das ist ja das Gute auch an dem deutschen Rechtssystem, ich muss alle möglichen sozialen Gesichtspunkte ja berücksichtigen. Das heißt, ich muss mich tief vorbereiten auf den einzelnen Menschen, was seine Familie angeht, was alle möglichen individuellen Situationen, um denen es bei ihm geht oder bei ihr geht, betrifft. Und das habe ich sicherlich am Anfang nicht gemacht. Da bin ich eher ins kalte Wasser reingeworfen worden und habe da eher instinktiv gehandelt.
Ja, also heute überlegter sozusagen und auch sachlicher, juristisch korrekter? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist ein schmaler Grat jetzt. Ich würde sagen, ich beginne überlegter und sachlicher und ich komme dann relativ schnell aber zu einem persönlichen Moment. Ich versuche erst die Reaktion abzuwarten der einzelnen Person und gehe dann direkt darauf ein, im Prinzip auf das jeweilige Bedürfnis. Und da gibt es alles. Es gibt alle Reaktionen, die ein Mensch geben kann, wenn er erfährt, dass sein Job auf einmal nicht mehr so sein wird wie vorher. Und da gibt es von Enttäuschung bis zu Wut alles. Und genau diesen Moment will ich ja auch erleben, damit ich selber dann auch darauf reagieren kann und dann persönlich individueller reagiere.
Gehen wir es doch mal durch. Also da ist dann jemand und der ist einfach total enttäuscht. Ja. Was machst du dann?
Es ist auch mein erstes Kündigungsgespräch gewesen, das so war, in dem auf einmal die Enttäuschung, also die Traurigkeit eigentlich dieses Menschen mir entgegenkam. Und jetzt vor 25 Jahren war es noch, gerade in deutschen Unternehmen, noch wesentlich häufiger der Fall, dass die Menschen angefangen haben mit einem Anstellungsvertrag und gedacht haben, sie gehen in Rente da.
Ja.
So, und der saß nun mit 52 mir gegenüber, sagte, ich habe 3 Kinder, ich dachte, ich gehe hier in Rente. Was mache ich denn jetzt? Also der war wirklich verzweifelt in seiner Situation. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich diesen Moment mir nochmal vor Augen hole. Und dann ist es mein Job, ich bin ja dann auch in der Rolle für dieses Unternehmen verantwortlich dafür, mit diesem Menschen respektvoll umzugehen. Und das heißt, ich muss ihn, auch wenn die Situation schwierig ist, versuchen, individuell aufzufangen und dann auf diese individuelle soziale Situation auch einzugehen. Und diesen Moment, den habe ich jetzt über die Jahre dann so ausgearbeitet eigentlich, dass ich je nach individueller Reaktion bei einer Enttäuschung dann versuche, entweder weinen zu lassen, auch einfach Zeit zu geben und dann im Nachgang dann auch dieser Person anders zu begegnen. Übrigens etwas, was wichtig ist, ihr überhaupt noch zu begegnen. Denn in aller Regel, meiner Erfahrung nach, ziehen sich diejenigen, die Verantwortung haben, ganz gerne auch zurück und gehen gar nicht mehr in das Gespräch mit demjenigen, der enttäuscht ist von uns als Unternehmen.
Ja.
Ich finde wichtig, und das ist immer mein Plädoyer gewesen und auch meine Regel für mich selber, dass ich gerade da zu diesen Menschen wieder hingehe, auch Tage danach und versuche, mich reinzufühlen und auch gemeinsam irgendwelche Lösungen zu erarbeiten. Die werden nicht dazu führen, dass das Anstellungsverhältnis bleibt, aber die werden dazu führen, dass dieser Mensch wieder vielleicht auch andere Perspektiven sieht.
Hm. Gehen wir nochmal einmal zurück. Also ja. Gute Punkte, glaube ich, werden wir gleich, glaube ich, nochmal vertiefen. Aber nochmal dieses Gespräch von vor 25 Jahren, dass diese Person wirklich total enttäuscht war, verzweifelt vielleicht auch. Wie hast du denn damals reagiert und war es angemessen?
Ich würde sagen, instinktiv habe ich damals richtig reagiert. Ich habe ihm seinen Raum gelassen. Der ist auch derjenige, der auch angefangen hat zu weinen vor mir. Was man, ich war damals am Anfang meiner Karriere, ich war vielleicht knapp 30, für ihn sicherlich auch nicht einfach war und habe ihm seinen Raum gewährt und habe dann versucht, eben seine Hauptsorgen also zu erfragen. Das war in dem Fall auch möglich. Also er hat dann, also nachdem die ersten Tränen raus waren, dann also auch rausgelassen, was mit seiner Familie ist, wie er nun Unterhaltsverpflichtungen nachkommen muss, wie ihm geholfen werden müsste, damit er stabil bleibt. Und das habe ich dann eigentlich die nächsten Tage dann auch fortgesetzt gemacht mit ihm.
Und konntest du da konkret auch helfen? Oder ist es dann doch so, man hört sich das an, aber naja, die Fakten sind dann irgendwie andere aus Unternehmenssicht, aus personaler Sicht und dann kann man eigentlich auch gar nicht viel machen?
Ja, also ich glaube, du kannst sehr viel machen, wenn Zeit geben und zuhören als viel angesehen wird, von meiner Seite ja, dann ist das sehr viel und ich bin für ihn da gewesen. Und natürlich darf ich nicht in einer Rolle, in der ich einem Arbeitgeber verpflichtet bin, versicherungstechnische Aussagen oder dergleichen machen. Das habe ich auch nie getan, aber ich kann ihm den Weg öffnen, wo er hingehen kann, wo ihm geholfen werden kann. Und so habe ich dann also dort auch ihm die Möglichkeit gegeben zu sehen, Mensch, da sind doch noch andere Wege, die denkbar sind. Nicht nur hier im Unternehmen, sondern auch außerhalb. Das klingt jetzt ein bisschen einfach. Es war natürlich wesentlich komplizierter in dem Gespräch selber. Aber ich glaube, das Allerwichtigste war, ihm zuzuhören, welche individuellen Probleme und Themen er hat und ihm dann das aufzuzeigen. Übrigens dann auch immer verschriftlichen. Das heißt also immer dann auch Substanz ihm zu geben im Nachgang, damit er nachdenken kann. Denn nicht jeder hat in einer Gesprächssituation, glaube ich, die Möglichkeit, alles das rauszulassen. Und so kam das bei dem auch. Ich erinnere mich, dass dann im Nachgang dann auch noch mal ein, zwei Themen hervorkamen, wo ich helfen konnte.
Warst du eigentlich darauf vorbereitet damals, dass du genau solche Gespräche führen wirst? Du bist ja studierter Jurist und bist dann Richtung Personal, HR gegangen. Wie war das denn damals?
Ja, null. Also ich meine, vom Studium sowieso nicht her. Also die Erwartung hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Ja. Aber auch im Vorfeld als auch in der Gesprächssituation war es so, dass ich null vorbereitet war. Das Unternehmen geriet in eine Situation, in der Kündigungen unausweichlich waren und dann mussten die gemacht werden. Und ich wurde da einfach reingeschickt. Mach das mal.
Jetzt 25 Jahre später bist du Personalverantwortlicher und hast dann ja auch Teams und junge Leute, die wie du damals zum ersten Mal diese Gespräche führen. Worauf ich hinaus will ist, ist das heute anders? Habt ihr eine andere Feedback-Kultur? Habt ihr vielleicht auch sowas wie Supervision, dass ihr die jungen Leute vorher schult, wie solche Gespräche ablaufen und wie hart das werden kann? Und B auch, dass man dann mit dem, was sie dann mitnehmen aus so einem Gespräch, und das ist ja oft nicht einfach, besser zurechtkommen.
Ja, definitiv. Also völlig anders. Die Herangehensweise, auch das Heranführen derjenigen, die jetzt in der Lage sind, wie ich vor 20 Jahren, ist heute völlig anders. Ich würde auch sagen, dass sich die Idee, was eine Personalabteilung machen kann, natürlich über die letzten 20, 25 Jahre auch aus guten Gründen völlig verändert haben. Und ich finde, am Offboarding, also an der Stelle, wo solche Trennungen passieren, kannst du als Mitarbeiter oder auch als Bewerber am besten sehen, welche Qualität dieses Unternehmen hat. Was ich damit sagen will, und das ist meine Verantwortung als Personalverantwortlicher, mein Team dorthin zu führen, wo ich es eben beschrieben habe, ihnen aufzuzeigen, wie sie damit umgehen müssen. Ein Beispiel ist, ich habe in meinen Teams zuletzt immer so eine Art Best-Practice-Plattform, so eine Art Excellence-Runde gemacht, in der habe ich absichtlich dann nicht vertrauliche Dinge, aber die Themen, die in einem HR-Bereich von Relevanz sind, gerade in solchen Kündigungs- und Trennungssituationen thematisiert und habe bewusst sie provoziert, dass sie Fragen stellen, wie ich in der einen oder anderen Situation umgehe. Warum? Weil natürlich das nicht geübt werden kann. Ich meine, meine Kritik an dem, was sich jetzt so anhört, an meinem ersten Chef, der mich da rein geschickt hat einfach.
War auch ein Stück Aufrichtigkeit.
Ja, weil die, er konnte mich natürlich nicht seinerseits in seine Gespräche mitnehmen. Das kannst du nicht live trainieren.
Und auch
das
nicht ein Rollenspiel nicht?
Doch, das schon. Und das meine ich, das habe ich dann in diesen Runden dann mit meinen Teams dann gemacht und versuche das immer wieder dann zu wiederholen. Sowas kann man nicht oft genug dann wiederholen. Ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich ein Stück instinktiv ich auch richtig machen kann. Aber das muss ich mit einigen Erfahrungen und Zeiten lernen und üben. Das ist ein bisschen Training.
Nach 25 Jahren und 1500 Kündigungsgesprächen, ich frage mich, stumpft man da nicht dann doch irgendwann ab oder wird zynisch?
Wenn es abstumpfen würde, dann würde ich meinen Job nicht mehr machen. Also das, dieser Moment, wenn der Einzelne, mit dem ich ja zusammengearbeitet habe, irgendwelche Beziehungen habe, die positive wie negative Sachen wahrscheinlich hervorgebracht haben, wenn mich das kalt lässt an der Stelle, wo ich sage, das war's, das geht hier nicht weiter, dein Weg, dann muss ich den Job aufhören. Und das habe ich mir immer gesagt. Deswegen, da an der Stelle mag es in der Menge so ausschauen, jetzt zurückblickend, das kann gar nicht sein, Ulrich, das muss abstufend sein. In der Realität ist es aber so, dass sich immer wieder was aufbaut, mit denen ich zusammenarbeite und natürlich in der Beendigung dann genau dieses auf dem Tisch liegt. Und genau da ist eine Waagschale, die mal in die eine, mal in die andere Richtung geht. Aber es ist immer wieder die Person, die da im Mittelpunkt steht. Ich denke, dass als Personaler du das immer vor Augen haben musst.
Aber du siehst dann eher den Einzelfall und wo es dann auch im Einzelfall um die konkrete Person und die konkreten Belange geht.
Ja.
Und daraus ziehst du für dich dann auch immer noch, naja, was Positives, oder?
Ja, ich habe zum Beispiel, wenn, das ist korrekt, ja, eine gute Schlussfolgerung, ich ziehe was Positives aus diesem Unglück, den es vielleicht für den Einzelnen dann war. Und ich habe, es gibt ja professionelle Begleiter für solche Fälle, die man Outplacement-Berater nennt. Und ich habe mir ein Stück weit ein bisschen was davon eigen gemacht, dass ich denjenigen, die in eine solche Situation geraten, anbiete, ich gucke über deinen Lebenslauf drüber, ich gucke über alle möglichen Dinge, die du jetzt im nächsten Schritt, um dich wieder neu zu orientieren brauchst, auf Gesprächstrainings, habe ich angeboten und habe versucht dadurch, denjenigen zu helfen und auch denen zu zeigen, es gibt was Neues und vielleicht auch was Positives in dieser doofen Situation. Und ich meine, die allermeisten haben es nicht wahrgenommen. Ja, die allermeisten sehen mich natürlich dann in meiner Rolle als HRler und der soll mich dann noch perverserweise irgendwie in eine neue Anstellung bringen. Dann kann er mich doch gleich behalten. Mhm. Aber ich habe das versucht, immer loszulösen von der Situation, dass ein Unternehmen eine Entscheidung trifft, mit dir wollen wir nicht weiterarbeiten, und versucht das ein Stück zu versachlichen, in eine Konstellation zu bringen, wie der Markt ist. Ich weiß es am besten, wie Bewerbungen laufen. Ich weiß, was aktuell gut oder schlecht ist. Und warum soll derjenige, mit dem wir gut gearbeitet haben, nicht davon profitieren?
Ja. Was sagst du denn auf keinen Fall in solchen Momenten? Was gibt es denn so für Formulierungen oder Sätze, von denen du dringend abraten würdest?
Also ich würde abraten von alles das, was mit leider müssen wir dies oder jenes machen.
Würde man sich erstmal vorstellen, dass man das macht. Ne?
Ja, nur es ist ja, also dieses in eine Opferrolle mich rein manövrieren ist Quatsch. Ich bin der Entscheider hier, ich stehe dann auch zu dieser Entscheidung. Ich würde zum Beispiel auch nie, und das passiert auch sehr häufig, den Führungskräften raten, dass sie sagen, ja, es waren die anderen, die das entschieden haben. Irgendjemand oben drüber, also irgendetwas Ominöses. Das ist wahrscheinlich häufig der Fall. Das würde ich absolut vermeiden, dass ich dann die Schuld bei jemand anderem suche. Erlebe ich übrigens häufig als HRler, dass auch die Führungskräfte sagen, ja, es hat HR entschieden. Ich meine, ich muss darüber ein wenig lächeln, weil natürlich habe ich irgendwie die Entscheidung mitgetragen und trage sie auch mit. Aber die Führungskraft selber ist auch in diesem Boot drin und hat diese Entscheidung auch mitzutragen. Das heißt also, dem Mitarbeiter gegenüber braucht man nicht erzählen, das war jemand anders. Damit erscheint dann auch diese Führungskraft, die mit dir redet, als sehr schwach. Das würde ich unbedingt vermeiden. Und es ist etwas, was der Mitarbeiter weiß, dass es anders ist. Sonst hätte er sich ja eingesetzt für mich, oder?
Das heißt, du würdest auf jeden Fall vermeiden, so Bad Guy und Good Guy zu spielen.
Das ist alte Schule, finde ich. Es ist eine Entscheidung getroffen und wir konfrontieren diesen Menschen damit und dann gucken wir weiter, wie er reagiert. Aber nicht, der eine erzählt irgendwas Böses und der andere irgendwas Gutes. Das ist eine Verhandlungsidee, die Juristen mal erfunden haben, glaube ich, aus früheren Zeiten, das ist albern. Wir wissen, das ist ein Rechtsstaat hier, da gibt es bestimmte Regeln einzuhalten. Wenn die nicht eingehalten werden, kostet es entweder Geld oder er, sie ist weiterhin im Unternehmen und fertig. Aber das Wichtigste eigentlich ist vor allem, dass ich eine Intimität hinkriege und nicht eine Konfrontation. Weil die Konfrontation 2:1 wird immer dazu führen, dass es kühl bleibt, dass die Themen nicht rauskommen, die eigentlich wichtig jetzt sind. Ja. Übrigens einen Tipp an alle HRler, der nicht zu wünschen ist, aber vielleicht gut ist, dass man selber so eine Situation mal erlebt hat. Denn dann, wenn selber man in eine Situation gerät, in der man nicht mehr auf dem hohen Ross liegt, sitzt, sondern Hilfe braucht, dann weiß man, wie sich derjenige fühlt, der auf der anderen Seite sitzt. Und da ich das selber auch mal erlebt habe, glaube ich, ganz gut nachvollziehen zu können, was da abgeht in einem. Und so gesehen würde ich auch das Wort Demut hier auch nochmal einbringen. Jedes Gespräch, das ich in der Situation mit jemandem führe, führe ich auch unter dem Gesichtspunkt, ich könnte es genauso sein.
So von außen wirkt HR manchmal ein bisschen wie Jekyll und Hyde. Wenn es um Einstellungen geht und ihr wollt bestimmte Talente, ne, ins Unternehmen bekommen, dann seid ihr warm und nahbar und habt alle möglichen Dinge, die ihr anbietet oder auch versprecht. Aber eben bei Trennungen, dann ist es eher sachlich distanziert. Erlebst du das eigentlich auch so?
Na, ich erlebe es nicht so, ich persönlich. Ich kenne natürlich viele andere HR-Abteilungen, in der das wahrscheinlich Realität ist. Und ich kenne Freunde, wo das auch so ist und die das Erleben auch haben, dass du den Personaler zweimal siehst in deinem Leben, am Beginn und am Ende deiner Anstellung im Zweifel und dazwischen halt gar nicht. Ich habe von Beginn meiner Tätigkeit in diesem Bereich es versucht, so zu leben, dass es eben auch dazwischen etwas gibt. Also es gibt immer zwischen Anfang und Ende gibt es ein Leben, das auch mit einem HRler verbunden werden kann und sollte auch ein Stück weit, nicht dauernd bitter, aber in guter Dosierung, nennen wir es mal so. Und dann ist es auch eine andere, aus meiner Sicht eine andere Geschichte, wie HR gesehen werden kann. Denn es ist Teil dieser, ja, man sagt es ja, Wertschöpfungskette und mal übertragen. Wir sind Teil dieser Idee, wie ein Unternehmen sich entwickeln soll. Das hat mich immer beherrscht und fand ich eigentlich das eigentlich Interessante in HR auch, dass ich dadurch ein Produkt oder ein Ergebnis eines Unternehmens mit beeinflussen kann, nämlich diese Menschen zu begleiten und ob es ein Rollladen ist, der nicht funktioniert oder ob es irgendetwas strategisch Wichtiges ist, was fehlt, da muss ich mich irgendwie einmischen. Das war so ein bisschen mein Credo. So gesehen sehe ich das eben anders, dass dann da so Jekyll und Hyde-Effekte auftauchen, wenngleich die Realität häufig eine andere ist. Mag sein. Ja.
Ich frage mich trotzdem, so aus meiner Erfahrung mit Unternehmen und wenn ich mit Leuten darüber spreche, wie stark kann man denn eigentlich, auch wenn man im Vorstand ist, als Personaler gestalten und mitgestalten? Oder wie sehr ist es dann vielleicht doch oft ein reines Verwalten?
Der Einfluss von HR ist sehr, sehr unterschiedlich in der Unternehmensgestaltung. Da habe ich auch alle möglichen Varianten erlebt, von gar nicht bis hin zu doch deutliche Akzente. Ja. Die Unternehmensstrukturen sehen ja heute so aus, dass der Personaler auch mal im Vorstand sein kann, so wie das jetzt bei uns der Fall ist. Das zeigt, dass das auch im Intern, dass eine HR-Meinung überhaupt eine Rolle spielt. Ich finde es wichtig, dass da an dem Tisch der Entscheider auch einer sitzt, der auf den Menschen guckt. Ich berichte also in der Regel an den CEO oder den CFO und dadurch ist meine Entscheidungsgewalt natürlich auch wieder eingeschränkt. Das ist für den Moment aber okay, wenn ich in den entscheidenden Phasen, in denen es um größere, zum Beispiel auch Restrukturierung geht, in denen ich dann eben das einbringen kann, was ich für richtig halte. Und das, Gott sei Dank, kann ich in der Rolle, in der ich jetzt gerade bin, gut machen. In der dann also auch, so hatten wir es letztes Jahr auch, ein großes Restrukturierungsprogramm, die Frage sich stellte, macht man ein großes Kündigungsprogramm? Schmeißt man also an einem Tag eben 250 Leute raus? Oder macht man es auf einen anderen Weg? Und da kann ich gestalten, ja, auch in unangenehmen Themen, ja.
Was macht man denn in so einem Fall? Geht man einen anderen Weg oder wählt man die große Keule, die einmal rausgeholt wird, so nach dem Motto, naja, jetzt haben wir einmal die ganz schlechte Nachricht und danach wird dann alles besser?
Ja, ich finde, das, was wir über die Unternehmenskultur im Einzelnen bei Kündigungs- und Trennungsgesprächen eben gesagt haben, gilt ganz besonders dann auch in solchen Restrukturierungsfällen. Du kannst es natürlich nach, man sagt das als Jurist, nach einer Sozialauswahl, nach all den Regeln, die dafür gelten, machen und kündigen. In der Regel würde übrig bleiben, aber eine Mischung einer Mitarbeiterbelegschaft, die du für die Zukunft vielleicht gar nicht so brauchst. Insofern empfinde ich kulturell wesentlich besser, dass man Alternativwege geht. Ein Weg ist, vielleicht über Freiwilligenprogramme zu gehen und dann also auch die zu suchen, die in einer Situation vielleicht stecken, die privat vielleicht sowieso sagen, Mensch, ich möchte eigentlich einen anderen Weg gehen. Und so trifft sich dann vielleicht die Arbeitgeberseite, die Veränderung vornehmen muss, und dann der Mitarbeiter, der selber sagt, okay, ich will eigentlich auch was Neues machen. Und wenn das dann zusammentrifft, ist natürlich der Idealfall, dann ist das ein guter Weg. Das ist so ein Beispiel. Freiwilligenprogramme gibt verschiedene andere Möglichkeiten, Kündigungen zu vermeiden und dadurch eben mit solchen Wegen auch ja eine Einigkeit herzustellen. Und das ist für die Unternehmenssituation, wenn du mal 100 Mitarbeiter rausnimmst, ungemein wichtig.
Wie ist das denn in so einem Moment, wenn dann so ein Restrukturierungsprogramm ansteht und dann bist du halt der Personaler im Vorstand und dann heißt es ja wahrscheinlich, so Ulrich, das ist jetzt irgendwie dein Job, das auch an den Mann und an die Frau zu bringen.
Ja.
Siehst du das als deine Hauptverantwortung oder ist es dann nicht eigentlich doch auch in dem Moment gerade total wichtig, dass der oder die CEO auch nach vorne geht und auch was sagt und nicht zu wenig?
Ja, also das ist eine wirklich gute Frage. Der CEO, weniger der CFO aus meiner Sicht, aber der CEO hat natürlich den Rahmen zu setzen und natürlich auch die Kommunikation zu steuern, aus meiner Sicht ohne Frage. Ja, er muss die aktuelle Unternehmenssituation aufzeigen, der steht vorne.
Aber macht das auch?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ja, also die ich erlebt habe, sind sehr unterschiedlich vorgegangen und es ist auch mit die unangenehmste Aufgabe sicherlich als Hauptgeschäftsführer dann dort zu stehen und zu sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir wollen es anders machen. Ich hätte es mir gewünscht, dass es häufiger so vorkommt, aber mitunter ist das anders. Was ich als HRler aber dann trotzdem machen muss, ist, dass ich, was den Prozess um beispielsweise so ein Freiwilligenprogramm angeht, dass ich alles an mich reiße. Und das habe ich also über die Jahre gelernt. Das habe ich jetzt auch zuletzt gemacht, dass selbst der CEO nicht eingreifen kann in diesen Prozess. Das heißt, ich muss ja, wenn es denn Arbeitnehmervertretungen gibt, auch mit denen verhandeln. Ich muss mit den Mitarbeitern sprechen. Ich muss Vereinbarungen treffen. Ich muss alle möglichen Unterlagen treffen. Das heißt, von Beginn an muss dieser Prozess aus meiner Sicht zu mir laufen und das letzte Wort bei mir liegen, dann kriegst du ein vollumfänglich gutes Programm zustande und das Ergebnis dann am Ende auch, das du brauchst.
Lass uns doch mal irgendwie ein Beispiel suchen. Also ich stelle mir gerade so eine Betriebsversammlung vor und ihr müsst jetzt der Belegschaft die sehr schlechten Nachrichten überbringen. Und dann sitzt ihr da oben oder da vorne und dann sind da 100, 200, 300 Leute. Und was dann?
Also wichtig ist, du hast ja eine Spannbreite an Mitarbeitern, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Das heißt, du musst versuchen, in möglichst einfachen Worten zu erläutern, wie die aktuelle Situation ist und versuchen, nicht zu viele Details, aber die grundlegende Entscheidung zu erläutern. Du musst das Bild aufzeigen. In der Regel das Bild, wo du hin willst. Also wir schließen ja das Unternehmen, das wäre eine andere Situation sicherlich, aber wenn wir nicht schließen, sondern eine Veränderung, Restrukturierung vornehmen, muss das Bild da sein, wo man hin möchte. Alleine deswegen, es werden ja Leute da bleiben. Ja? Also ich brauche ja was, an was ich mich halte. Nichtsdestotrotz habe ich ja gleichzeitig auch diejenigen, die gehen müssen, im gleichen Raum. Also die muss ich genauso abholen und ihnen erläutern, wie das jetzt nun weiter vonstatten geht. Übrigens beim Freiwilligenprogramm durchaus auch nochmal die Schwierigkeit, dass ja der Prozess nicht klar ist, wer geht, wer nicht. Das ist bei Kündigungen manchmal viel einfacher, weil man sagt, okay, Anführungsstrichen einfach bitte, weil man dann nach Sozialpunkt gehen kann vielleicht. Aber hier in dem Freiwilligenprogramm ist umso wichtiger, dass man diesen Prozess erläutert.
Und wie lief das ab?
Wir haben dann so Open-Space-Veranstaltungen gemacht, das heißt also, wir haben eine Versammlung am Anfang gemacht und eingeleitet. Wir haben dann relativ schnell alle 3 Tage, kann man digital auch machen, haben wir offene Veranstaltungen gemacht, in denen sich jeder einwählen konnte und mir direkt Fragen stellen konnte. Das heißt also, ich habe mich selber gestellt, immer wieder aus dem Vorstand heraus und habe Fragen zu dem Prozess, haben Fragen, welche auch immer aus der Mitarbeiterschaft kamen, beantwortet. Ich finde das fast noch wichtiger, als das auf der eigentlichen ersten Versammlung, in der ich das erläutere, dass da alles schon zu Wort kommt. was auch immer dann wichtig ist.
Okay, also die Veranstaltung eher so, wie du sagst, ne? Also wo wollen wir hin? Was passiert jetzt auch?
Ja.
Also eher so die Fakten, aber auch das Ziel.
Ja.
Und du würdest sagen, wichtiger ist eigentlich dann noch so diese Nachbereitung.
Ja, unbedingt, ja. Ich glaube, das wurde auch sehr positiv jetzt bewertet, dass wir dann immer wieder fassbar waren. Man muss sich das vorstellen. Da sitzen nun 450 Leute im Raum. Es gibt ein Freiwilligenprogramm, man will 100 Leute abbauen. Dann ist wichtig, dass die auch mal nach Hause gehen können, dass die sich beraten lassen können. So. Und die haben dann am nächsten Tag schon ganz viele Fragen. Und so haben wir also verschiedene Kanäle, und heute gibt es ja alle möglichen Medienkanäle, geöffnet dafür. Und das ist viel wichtiger, finde ich, dass da, wenn es ein Intranet gibt, dass da eine Struktur ist, die ist fertig, da werden dann verschiedene Kommunikationskanäle geöffnet und ich selber muss erreichbar sein. Das heißt also, für mich galt, ich habe ja ein Tagesgeschäft auch, trotzdem, für mich galt, es geht alles vor, was in diesem Zusammenhang an Fragen kommt. Und Raum geben, das ist wichtig dann, ja.
Was natürlich für dich dann auch eine ganz schöne Belastung ist in solchen Momenten,
extrem,
oder?
Extrem, ja. Also ich würde sagen, das ist mit, klar wird man auch älter und wird dann auch, nimmt das nochmal anders vielleicht auch auf. Aber über die ganzen Jahre waren die Restrukturierungsmomente natürlich diejenigen, die am tiefsten einen mitnehmen, Energiekosten, schlaflos hinterlassen und Raubbau an einen selber mitbringen, ja.
Was hast du dann gemacht, damit du wieder Kraft schöpfst?
Sehr unterschiedlich, nicht? Also auch für mich gilt natürlich, wenn ich Teil der Bewegung der Zukunft bin, dass ich in diesem Ziel, das wir ansteuern, dann auch neue Themen habe, die mich auch mitnehmen und motivieren. So wie jeden anderen Mitarbeiter auch im Zweifel. So geht das für mich auch. Deswegen war ich natürlich drauf und dran, dann eben auch nicht mehr nur die Restrukturierung im Auge zu haben, sondern auch wieder ein Thema zu eröffnen, mit dem wir positiver nach vorne gehen können. Und so habe ich mir immer wieder ein Projekt gesucht. Das musste ich mir selber, aber in der Situation, in der ich dann selber im Vorstand bin, natürlich auch selber nehmen, ja, und das vorantreiben. Aber es gibt es ja auch. Es gibt immer wieder auch Themen, die wir dann brauchen in der Zukunft. Und so gesehen muss eine Balance her. Sonst schaffst du das nicht. Wenn du dich nur darum kümmerst, das geht dann über 2-3 Monate vielleicht, aber dann danach muss wieder was Neues kommen.
In diesen Momenten, ne, also Restrukturierung ist angekündigt oder beginnt, und dann bist du greifbar über diese verschiedenen Kommunikationskanäle und über diese Open Spaces und stehst für Fragen zur Verfügung. Ist das etwas, was in HR sehr verbreitet ist? Oder bist du da eher, ja, wie soll ich sagen, so eine Speerspitze?
Ich würde sagen, das gibt es nicht so häufig in meiner Wahrnehmung.
Warum nicht?
Es gibt mehrere Gründe sicherlich dafür. Ist es viel Zeit, die drauf geht. Es kostet Energie, ist gar keine Frage. Aber zum anderen stellst du dich natürlich auch sehr unangenehmen Fragen. Man muss sich das so vorstellen, dass du die ganzen auch wütenden oder auch traurigen und enttäuschten Kommentare kriegst du ab halt. Und ich meine, dem kann ich natürlich entgehen, indem ich solche Sachen nicht mache.
Du duckst nicht weg.
Ich duck mich weg, ja, so. Und so war es auch in diesem Fall, dass natürlich auch Situationen entstehen, in denen rechtliche Aussagen möglicherweise von mir erwartet wurden, die ich nicht geben kann. Das heißt also, es sind schon sensible Situationen, in denen ich nicht alles machen kann und ich genau aufpassen muss, was ich antworte, wenn jemand mich festnageln will auf individuell verständliche Themenfelder, aber zu denen ich vielleicht noch nicht sagen kann. Da muss man sehr aufpassen, ja.
Aber dann ist es im Grunde eine Mischung, ne? Also ja. du stellst dich schon diesen Fragen, ja. Aber hast für dich auch immer diese Grenzen im Kopf, ob das jetzt juristisch ist oder vielleicht auch menschlich, aber die benennst du dann.
Ich finde da ja auch wichtig, das ist so ein Punkt, der sowieso mir wichtig ist, auch ich habe doch da Grenzen, die ich auch sagen kann. Ich finde, also ich habe in meinen, nicht nur in solchen Situationen, sondern generell im Berufsleben, gute Erfahrungen damit gesammelt, dass ich denjenigen, die mir zuhören, sage, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Oder ich kann es auch energieseitig nicht. Also, und muss einen Moment Pause machen. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist zulässig, dass ich nicht allwissend bin. Es ist zulässig, dass ich eine Pause mache und es ist zulässig, dass ich auch jemandem sage, ich nehme es mit und ich antworte später. Oder ich kann es gar nicht sagen. Das ist zulässig alles. Ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Übrigens auch in Management-Situationen, in denen wir uns vorstellen können, dass natürlich eine Zielklarheit und eine Entscheidungsklarheit hergestellt werden muss. Das ist deren Verantwortung im Management und auch meine. Aber auch zuzulassen, dass manches unklar ist und das auch zu sagen, finde ich eigentlich sehr wertvoll, auch gerade im Umgang mit Mitarbeitenden, die ja selber auch sagen sollen, wenn es nicht funktioniert oder sie nicht wissen. Also es schafft eigentlich eine Kultur, in der ich doch viel besser das dann auch heraushole, was vielleicht auch Mitarbeitern angeht.
Wie verbreitet ist denn diese Einstellung, die du gerade skizziert hast, unter anderen Vorständen, die du erlebt hast in den 25 Jahren?
Es ist selten, ganz einfach. Es ist vorhanden, aber es ist sicherlich die Minderheit. Ich glaube, einschätzen zu können, dass es vor allem an dem Druck liegt, den diese Personengruppen aus ihren jeweiligen Shareholdern, Eigentümer, sonstigen Verknüpfungen dann auch bekommen. Und natürlich auch, dort müsste ja die Einschätzung herrschen, das ist wertvoll, dass jemand mal was nicht weiß. Aber das wird es wahrscheinlich in der Regel nicht sein. Das heißt also, in der Regel wird ein Aufsichtsratsgremium oder auch ein Verwaltungsrat wird in der Regel davon erwarten, dass die Vorstände alles wissen und alles machen können und alles durchziehen können. Und ich finde, da fängt es halt dort schon an. Ja. Und so habe ich sie wahrgenommen eigentlich, die Geschäftsführer, die ich jetzt bisher erlebt habe, dass eine große Anzahl davon auch unter diesem Druck dann auch nicht solche Verhaltensweisen an den Tag legen können, die aber eigentlich für solche Gesprächskultur Grundlagen so wichtig wären.
Glaubst du, da ändert sich gerade was? Oder ist so dieses alte, der starke CXO, der sich dann aber in bestimmten Momenten dann doch wieder so zurückzieht, dieses Image, bleibt das vorherrschend?
Also mein derzeitiger Eindruck ist gerade, dass wir ein bisschen rückwärts gehen, was jetzt nicht heißen muss, dass es nicht wieder vorwärts geht. Aber im Moment ist meine Wahrnehmung eher, dass auch nicht nur die Drucksituation, die ich vielleicht intern mit einem Aufsichtsrat habe, sondern auch die Marktsituation, auch sicherlich in Deutschland vor allem, dazu führen, dass es wieder einen Ruf nach solchen, ich nenne es mal, alten, traditionellen Führungsideen gibt. Und die bringen dann mit sich, dass da jemand unangefochten oben steht, der alles weiß, der alles kann und so. Und ich glaube, da ist eher eine Rückwärtsentwicklung. Es gibt sicherlich da Ausnahmen, aber mein Eindruck ist, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht das verlieren, was wir, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren an vielen Stellen gewonnen haben. Und ich sehe Deutschland, ich habe ja einige internationale Betriebe vor allem und Konstellationen gesehen. Ich sehe uns auch da im Hintertreffen gerade. Gerade auch nicht nur in der Produktentwicklung, Digitalisierung, den ganzen Themen, das ist auch der Fall. Aber auch bei den Führungsthemen sind wir nicht diejenigen, die sehr, sehr wahnsinnig fortschrittlich sind. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder zurückgehen.
Wer ist denn zum Beispiel fortschrittlich und was könnte man von denen lernen?
Nun, ich habe Unternehmenskonstellationen auch im asiatischen Raum gesehen, die deutlich weiblicher und deutlich auch in der Führung partizipativer sein können, trotzdem klar in den Entscheidungen. Also das muss kein Widerspruch ja sein, dass ich trotzdem jemanden habe, der da den Rahmen setzt. Und ich habe durchaus da wesentlich mehr Energie gesehen, daran auch zu arbeiten, auch das zu erneuern, auch schneller, auch dort, dort noch integrativer das zuzulassen. Ich kann das gar nicht auf ein Land fixieren. Ich habe es aber eher aus Kulturen, die sich auch in den letzten 10 Jahren vielleicht zwangsweise, weil die Märkte nicht so stark waren, neu entwickeln mussten, gesehen, dass es da durchaus positivere Entwicklungen gibt.
Ja. Hast du euch das Gefühl, dass, weil du hast es vorhin erwähnt, na klar, wir haben die ganzen vielen Kanäle, die man nutzen kann, ne? Intranet, digitale Medien und so weiter, dass das auch auf eine Art zu Lasten der direkten Kommunikation gegangen ist, egal ob es jetzt HR-Kommunikation ist oder auch insgesamt Führungskräftekommunikation?
Ja, furchtbar. Also ich würde sagen, mein Erleben ist, die Kommunikation wird so, weiß nicht, wie man das professionell als Kommunikationsexperte dann nennt, wird so zerstückelt gerade. Ja. Mhm. Es ist natürlich noch mal kürzer als noch vor 20 Jahren. Es wird noch mal weniger. Also auch so Sachen, da bin ich ja wirklich konservativ auch, ohne Anrede und Gruß. Also alleine diese Chat-Kommunikationsidee, die wir pflegen mittlerweile, führt auch in einem Unternehmen dazu, dass die Kommunikation auf dem niedrigeren Level abläuft und auch, dass meine Führungskräfte mitunter sagen, naja, so kann ich mich ja auch verhalten in Konstellationen, wo es eben darauf ankommt, dass ich gut kommuniziere, dass ich ausreichend zuhöre, dass ich Wert lege, auch Respekt in der Kommunikation dann zeige. Ich empfinde das als eine deutlich größere Herausforderung als früher, ja, für Unternehmenskulturen jedenfalls.
Ja. Aber wird das nicht eigentlich bedeuten müssen, also man müsste noch stärker, sensibler differenzieren zwischen verschiedenen Kommunikationsanlässen? Also Beispiel, vielleicht habe ich irgendwie ein junges Team, die sind das auch gewohnt, ne, dass man viel chattet und dann gibt es bestimmte Kommunikationsformen, die sind bei 25- bis 35-Jährigen irgendwie Usus und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich aber halt Leute, die sind 52, die legen Wert und die brauchen auch diese direkte Interaktion. Also wäre doch dann eigentlich die Herausforderung, dass ich differenzieren kann als Führungskraft oder HRler und dann auch weiß, was braucht der oder die.
Ja, und in aller Regel wähle ich trotzdem den einfachen Weg. Das ist mein Problem. Du hast recht, man müsste so einen Katalog haben, so ein Toolset. Wann ist der richtige Moment für den oder jeden Kanal? Und de facto ist es aber, ich schreibe halt schneller eine WhatsApp oder irgendeine Mitteilung per Intranet-Chat. Also befehlsartige Kommunikation als erklärende. Und ich meine, dann nehme ich natürlich niemanden mit, weil ich ja niemanden mehr überzeuge, ja, sondern einfach nur sage so. Und dann sind wir eigentlich zwar in einer neuen Chat-Kommunikation, vielleicht mutmaßlich modern, aber eigentlich sind wir in der Führungsidee wieder in den 80ern und sagen, los, lauf, mach, frag nicht nach. Das halte ich für sehr schwierig. Da muss man sehr aufpassen und da stimme ich dir zu. Man müsste als HR-Begleiter von Führungskräften ein schönes Toolset entwickeln, in dem ich immer wieder daran erinnere, welche Möglichkeiten wir haben und wann auch das richtig ist.
Wie optimistisch bist du denn? Ich meine, jetzt hast du es ja gerade nochmal gesagt. Ne? Also diese, nennen wir sie mal, autoritären Tendenzen, die wir ja leider nicht nur in der Politik dann erleben, sondern auch in anderen Bereichen. Und ich finde es interessant, dass du sagst, ich erlebe die auch in Unternehmenskommunikation oder auch in der HR-Kommunikation. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du denn? Also ist das jetzt wirklich ein starker Trend und der verfestigt sich gerade auch? Oder ist es nur so ein Strohfeuer und man kann mit all den positiven Beispielen und Dingen, die man anleiern könnte, auch dagegen arbeiten?
Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, optimistisch oder pessimistisch. Ich würde es erklären mit was. Wir haben so eine Polarisierung auch in Unternehmenskommunikation und solchen Situationen, finde ich. Da gibt es eine ganze Reihe, die also sehr extrem partizipativ und demokratisierend unterwegs ist. Und dann gibt es die andere, sehr konservative, alte Idee. Und wir haben so wenig dazwischen mehr. Und das finde ich eigentlich, ist eigentlich der Aufruf, dass wir nicht so polarisiert in den Ecken uns bewegen müssen, sondern die allermeisten wollen doch ganz normal miteinander umgehen, erklärt bekommen, gute Wege haben, gute Kommunikationsideen haben und erleben und nicht polarisierte Welten. Und ich bin mir sicher, dass es dahin wieder hingehen wird. So gesehen bin ich tendenziell sowieso eher optimistisch. Nichtsdestotrotz, du hast nach dem Trend gefragt. Ich glaube, wir müssen da jetzt dran, dass wir nicht die einen und die anderen immer sagen, sondern dass wir wieder zurückkommen in eine Bewegung, die die große Menge an Menschen auch anspricht. Und das haben wir in Unternehmen durchaus auch. Und da ist jeder gefragt an sich auch. Denn ich habe ja nicht nur den Weg von Führungskraft zu Mitarbeitern, sondern auch umgekehrt. Ja, da sind wir schon alle miteinander gemeint. Ja.
Aber es ist echt interessant, finde ich, dass du das, wie du das beschreibst, weil natürlich denkt man sofort an eben ne, die politischen Ränder, die erstarkt sind jetzt in der Gegenwart. Und dann sagst du, naja, diese kommunikativen Ränder in der Unternehmenskommunikation, die sind auch stärker geworden. Und dann hast du ja im Grunde so ein Plädoyer für eine, wie soll ich das nennen, eine kommunikative Mitte.
Ja, so ist das. Auch ein bisschen, schau, wir haben als ein Unternehmen, das glaube ich in der Mitte verortet wäre, meiner Meinung nach, ein Intranet eingeführt, in dem auch Postings möglich sind und Kommentierungen. Und es war eine Riesendiskussion dann darüber, wollen wir Kommentare zulassen, nicht? Also so wie es Instagram und andere so. Und der Hintergrund war eben auch, dass es auch dort schon Beispiele gab, in denen dann also manche auch Mitarbeiter, egal wer es war, dann also zu extremen Äußerungen führten. Ja? Also wir haben das in der Realität und da darf man sich die Augen nicht verschließen in der Mitte der Gesellschaft und auch in Unternehmen. Also wäre seltsam, wenn das nur in der Politik und in irgendwelchen Dingen, über die wir uns aufregen, ohne dass wir selber sind, dann hätten. Nein, wir haben es auch dort. Ja, und so gesehen muss man es lösen, muss sich stellen diesen, und das haben wir übrigens auch getan, um das gleich zu sagen, also und haben da die Kommentierungsmöglichkeiten gelassen. Und siehe da, wir müssen ein bisschen dran arbeiten, aber das ist es wert, glaube ich. Ja.
Das heißt, ihr hattet dann für diese Kommentarfunktion einen Moderator, eine Moderatorin, die sich nur darum gekümmert hat.
Naja, nicht nur, aber hauptsächlich.
Ein Teil ihrer Arbeitszeit.
Auskostzeit, ja.
Naja, weil
in der. Das gehört zur Kultur dazu, nicht? Also, ich muss dran arbeiten. Wenn ich nicht dran arbeite, darf ich mich nicht wundern, dass es nichts wird. Ja. Ich sollte mir halt vorher überlegen, wenn ich einen Kanal eröffne, auch wenn ich jetzt als Management mir einen Kanal eröffne, was da rauskommen kann. Also wenn ich jetzt so eine Open-Space-Veranstaltung, wie vorhin gesagt, also eine offene Veranstaltung mache, muss ich damit rechnen, dass ich nicht nur höre, super, mach so alles toll, sondern auch eben das Gegenteil. Und wie gehe ich damit um dann? Und da gibt es Wege, glaube ich. Also das ist auch meine Empfehlung, wenn man sowas macht, jedenfalls im großen Stil, dann macht man im Prinzip wie so FAQs. Ja, ich suche die Fragen selber mir schon mal zu beantworten. Korrekt, haben wir gemacht. Und auch verschriftlich übrigens auch so, dass wir dann die Fragen online gestellt haben, mit den Antworten natürlich, und dann auch ergänzt haben, nach jeder Veranstaltung. Man darf es nicht sagen, also es ging bei einem Headquarter von 450 Mitarbeitern waren zeitweise 200 live, ja, und das ist sehr viel und sie haben rege gefragt. Sehr zu empfehlen.
Dann lass uns doch nochmal zusammenfassen oder fass du doch nochmal zusammen. Was braucht denn gute HR-Kommunikation in Zukunft?
Ich würde sagen, wir brauchen einen Plan, wie wir unsere Kanäle, die wir haben, sinnvoll einsetzen. Ich denke, wir haben da neue Möglichkeiten. Aber wir sollten uns genauso auch vergewissern, was ist denn eigentlich vor allem in den schwierigen Gesprächssituationen, was ist wichtig? Also wie führe ich das? Das heißt, ich plädiere unbedingt dafür, dass dieses Lernen am Arbeitsplatz, gerade an der Stelle, was die Kommunikation angeht, institutionalisiert wird. Und das muss nicht durch Externe passieren. Du kannst natürlich, da gibt es genügend Kurse, aber es ist sehr wohl auch intern. Und zwar am praktischen Beispiel, so wie wir es vorhin gesagt haben. Ich finde, dass das wichtig ist. Und zumal die Verantwortung, was ich dann sage, wir hatten es ja davon auch, also welche Inhalte ich sage, wie klar ich Entscheidungen auch vermittle, das ist wichtig für alle Management-Level, die wir haben und über die wir gesprochen haben.
Danke für das Gespräch, Ulrich.
Danke, Peter.
So, das war Ulrich Benzel. Bisschen abrupt das Ende. Ne? Also wir haben noch weiter geredet, ehrlich gesagt. Das Gespräch war noch ein bisschen länger, aber es war dann nicht mehr so interessant. Wir haben gemerkt, die Luft ist raus. Eigentlich waren unsere Themen, die uns wichtig waren, durch. Und da in diesem Podcast ja nach Möglichkeit nicht vor sich hingelabert werden soll, habe ich es rausgeschnitten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Da geht's aller Voraussicht nach in die Berge. Mehr wird noch nicht verraten. Bis dahin. Tschüss.